Hallo und willkommen zu einer neuen Folge von unserem Podcast 1242, dem Podcast aus dem Sonderforschungsbereich 1242.
An der Universität Duisburg-Essen.
An der Universität Duisburg-Essen. Wir sitzen hier zusammen. Wir, das sind einmal
Nikolas Wörr
und ich, Peter Kohl. Wir nehmen gerade das Intro auf für Folge 2, veröffentlicht am 12.01.2024, also ganz frisch und jung im neuen Jahr.
Frisch schon, jung, kommt ein bisschen auf die Perspektive an, aber das stimmt. Und ja, wir sind gut ins Jahr gestartet und fleißig ins Jahr gestartet, denn gerade dieser Jahreswechsel war jetzt bei uns im Sonderforschungsbereich etwas Besonderes und besonders arbeitsreich, denn es steht ein wichtiger Teilabschnitt an, nämlich das Ende der zweiten Förderperiode. Bei diesen Sonderforschungsbereichen ist es ja so, dass man perspektivisch relativ lange an einem großen Projekt, an einer großen Fragestellung arbeiten darf. Allerdings muss man regelmäßig, und regelmäßig heißt hier alle 4 Jahre, zeigen, dass man auch fleißig gearbeitet hat, dass man was Neues rausgefunden hat, dass man auch noch Neues hat, was man noch weiter herausfinden möchte und dass es eben auch noch eine Relevanz hat, diese Forschung und das Forschungsfeld. Und genau, diese Begutachtung steht jetzt gerade wieder an, um genau zu sein, am Ende, also Ende Februar. Das ist auch eine große Veranstaltung, kann man sagen. Da kommen die GutachterInnen an die Universität und schauen sich dann eben an, was wir gemacht haben. Wir stellen das in Vorträgen vor. Wir stellen, oder unsere DoktorandInnen stellen das dann auch an Postern sehr explizit vor, was geplant ist, was schon gemacht wurde. Und auf Basis dieser Präsentation, die über mehrere Tage geht, wird dann entschieden, ob der SFB verlängert wird, ob der nochmal weitere 4 Jahre auf diesem Thema forschen darf.
Und wenn ich hier so quer über den Tisch zu dir rüber gucke, da hast du ein ordentliches Buch vor dir liegen. Ich weiß gar nicht, es sind einige hundert Seiten.
400, ja.
400 Seiten. 400 Seiten kondensierte Wissenschaft. schon eindrucksvoll. Genau. Und da ist schon eine ganze Menge Arbeit reingeflossen. Also das hat schon auch eine ganze Weile doch viele Kapazitäten gebunden. Und ich war dann doch erleichtert, als wir dann so kurz vor Weihnachten die endlich fertig Version ungefähr hatten und die dann auch in den Druck gegangen ist. Also ich habe nicht mehr reingeguckt seitdem. Das macht man
das
ja
macht
besser
man nicht,
auch nicht mehr.
Ja, du hast recht. Ich habe ja gerade erwähnt, dass wir diese Begutachtung haben, aber die ist nur ein Teil der Aufgabe, die wir haben bis dahin. Vorher muss genau erstmal ein Antrag auf die Verlängerung des SFBs gestellt werden. Und der ist, wie du gerade schon gesagt hast, recht umfangreich. Also es sind hier 400 Seiten, die hier in einem Buch gedruckt vor uns liegen. Und weil wir da so stolz drauf sind, trage ich diesen Wälzer jetzt auch die ganze Zeit immer mit mir rum. Ja, 400 Seiten, die natürlich nicht jetzt ich geschrieben habe, sondern ich habe da einen kleinen Beitrag zu geleistet für, oder wir vielmehr natürlich, fürs Teilprojekt Ö, was eben auch diesen Podcast hier produziert. Ö für Öffentlichkeitsarbeit. Das sind, ich weiß gar nicht, wir haben so 16 Seiten geschrieben und alle anderen Teilprojekte auch in der Größenordnung. Also irgendwie sowas knapp unter 20 Seiten, 18. Und die restlichen Seiten sind dann noch so das Drumherum, also wie ist die Uni eingebunden oder wie ist der SFB vielmehr in die Uni eingebunden und solche Sachen. Genau, und dann kommt man auf 400 Seiten, das muss alles zusammenpassen. Das war schon viel Arbeit, aber wie du gesagt hast, kurz vor Ende, ich habe hier gerade nochmal reingeguckt, unsere Rektorin der Universität hat am 15.12. unterschrieben und dann war dieser Antrag offensichtlich fertig und ist zur DFG gegangen, genau, und zur Deutschen Forschungsgemeinschaft und da liegt er jetzt, beziehungsweise wurde dann verteilt an die GutachterInnen und wird jetzt studiert, gelesen und dann kommen die mit Fragen zu uns und begutachten uns auf Basis des Antrags und eben der Vorträge, die wir dann halten.
Ja, da bin ich auch schon gespannt auf die 2 Tage Ende Februar, wenn dann eben diese ganzen Menschen vorbeikommen, wir Poster zeigen, Präsentationen halten und einfach zeigen, was hier zum einen alles passiert ist, aber vor allem eben auch zeigen, was haben wir eigentlich noch vor.
Mhm. Ich finde es eigentlich immer ganz schön, das sind so die Tage, wo es halt drauf ankommt und zählt. Ne? Du hast ja im Leben manchmal Tage, wo, naja, da arbeitest du nur so dahin und machst deinen Job. Und an manchen Tagen zählt es halt. Wahrscheinlich wie so bei so einem Fußballer auch. Ne? Training ist auch anstrengend, aber da ist eigentlich egal, ob du gut bist oder nicht gut. Aber dann kommen die Spieltage oder die großen Turniere und dann musst du halt wirklich beweisen, dass du ein gutes Team bist. Und das ist das, was dann auch eigentlich interessant macht. Und das ist dann so eine Begutachtung auch in gewisser Weise. Und es ist sehr stressig natürlich, weil es um viel geht. Also man muss sich ja vorstellen, wir haben, ich weiß nicht, wie viele Doktorandinnen wir im gesamten SFB haben. Müsste man jetzt, ich weiß wirklich nicht, deshalb will ich jetzt keine Zahl sagen. Aber man kann sich vorstellen, dass halt jede Arbeitsgruppe und wir haben hier, 16 Arbeitsgruppen haben wir irgendwie ein bis zwei Doktoranden, würde ich sagen. Da kann man sich vorstellen, dass da halt ein paar in dem SFB sind. Und für die hängt es natürlich auch ein bisschen ab. Wenn der SFB nicht verlängert wird, dann werden die nicht ins Bodenlose fallen. Aber es wäre schon bequemer, wenn die Fördermittel weiterfließen in dem Fall. Und deswegen ist für die natürlich auch wirklich wichtig, was an dem Tag passiert. Aber natürlich für die Universität auch. Ne? Das ist halt viel Geld und viel, wie sagt man, also Exposition. Ne? Man sieht, so ein SFB wird halt wahrgenommen. Ne?
Das hat unser Sprecher Uwe Bovensieben auch mal ganz nett formuliert, um bei beim Sportvergleich zu bleiben. Der sprach eben davon, dass eben ne, so der Alltag hier, die Forschung, die Grundlagenforschung, ist alles wichtig. Ist so ein bisschen eben Bundesliga. Also da willst du auch Meister werden am Ende. Aber eben SFB, das ist dann schon Champions League. Das ist so der Wettbewerb, da geht es dann echt eben nochmal auch um extra Gelder.
Also es ist dann schon sehr spannend. Ich weiß nicht, ob ich den Gedanken zu Ende gesagt habe. Es ist dann schon sehr, sehr spannend an dem Tag, wo dann wirklich diese Begutachtung ist. Aber es ist eben auch sehr, sehr schön, weil man so als Team, also als Team SFB zusammenkommt und sagt, so jetzt können wir auch mal stolz sein. Also wir haben ja hier wirklich gut gearbeitet. Wir haben tolle Publikationen geschrieben und tolle Sachen rausgefunden. Und ich finde es dann auch irgendwie schön zu sehen, wie die Sachen zusammenkommen und dass man so Teil von so einem etwas Größerem ist. Also in der Forschung ist man ja immer vernetzt und forscht ja eigentlich nie alleine, sondern immer mit anderen Leuten zusammen. Aber bei so einem SFB ist es schon wirklich extrem. Also die Vernetzung, also gerade hier in unserem SFB 1242 ist es wirklich positiv extrem, dass viele, viele Projekte eben miteinander kooperieren. Die Theorie mit der Experimentalphysik, das ist wirklich, finde ich, beeindruckend, wie man sich da selber gegenseitig befruchtet.
Ja. Das war jetzt so ein kurzer Einblick in das, was eben aktuell eigentlich hier so passiert. Aber wir haben natürlich auch noch ein Interview für euch.
Genau, wir wollen nochmal in die Forschung blicken, ne?
Genau, einen Einblick in die Forschung geben. Und da haben wir ein Gespräch geführt mit Lukas Kalkow, der uns da unter anderem etwas von physikalischen Weltrekorden erzählt hat.
Genau. Ja, ich freue mich. Gutes Interview geworden. Ganz, ganz tolle Arbeitsgruppe, die da wirklich vielleicht als Besonderheit, also jede Arbeitsgruppe in SFB macht ja etwas Besonderes für sich. Da gibt es ja keine Doppelung in dem Sinne, sondern jeder ist für sich wichtig. Aber gerade da fand ich es sehr spannend, auch die letzten 8 Jahre zu beobachten, weil hier eben ein ganz neues Experiment eigentlich aufgebaut wurde, wirklich fast von null auf. Und das war sehr spannend zu beobachten, wie das immer besser wurde. Aber wir wollen nicht zu viel vorwegnehmen.
Nee, genau. Aber das fand ich auch eindrucksvoll, was Lukas da eben erzählt hat, wie es im Prinzip losging mit dem leeren Labor und dass eben auch eine Doktorarbeit dann schon mal eine ganze Weile beschäftigt ist, damit eben dieses Labor alleine mit Leben zu füllen.
Ja, ja. Genau. Ja, viel Spaß mit dem Interview. Wir hören uns dann im nächsten Monat wieder mit dem nächsten Interview und da sind wir dann auch schon etwas näher an der Begehung. Da ist unser Puls noch mal ein bisschen höher und dann können wir dann noch mal drüber sprechen, was dann gerade ansteht. wie die Vorbereitungen laufen für diese Begehung und was da auf uns zukommt.
Genau, dann viel Spaß beim Reinhören. Herzlich willkommen. Wir sitzen hier zusammen und nehmen einen Podcast auf für unseren Sonderforschungsbereich 1242. Wenn ich wir sage, dann meine ich damit mich, Peter Kohl, zusammen mit Nicolas Wörl und mit Lukas Kalkoff.
Hallo.
Lukas, kannst du dich mal kurz selber vorstellen? Wer bist du und was machst du so? Was bringt dich her?
Ja, also vielen Dank erstmal, dass ich hier sein darf. Ich arbeite im Sonderforschungsbund 1242 mit und habe da eine kleine Nische für mich gefunden, das Teilbereich 1005. Ich habe Nanoengineering studiert und bin dann über Umwege, da ich das bei Frau Marika Schleberger gemacht habe, die auch in diesem Forschungsbund als PI mitarbeitet, wurde ich dann gefragt, hey, hör mal, hier ist sowas, möchtest du da vielleicht dann weitermachen? Und ja, da habe ich dann die Möglichkeit gehabt, mit meinem Vorgänger, dem Alexander Golombek, wenn er das hören sollte, schöne Grüße, der mir sehr viel beigebracht hat, der die ganze Anlage, an der ich dann jetzt arbeiten durfte, aufgebaut hat, mich da einzuweisen, mir alles beizubringen dazu und ich durfte dann daran weitermachen und das ganze Ding jetzt vorantreiben.
Darf ich aber ganz kurz fragen, weil das finde ich interessant. Nanoengineering hast du studiert. Das gibt es gar nicht so häufig in Deutschland, oder?
Ich weiß es nicht, wie heutzutage das war. Als ich damals angefangen habe, war das noch sehr nischig. Mhm. Auch wieder gab es gar nichts Vergleichbares. Ich glaube, es gab noch mal so einen Chemie-Master. Der hatte diese Richtung auch mit drin. Mhm. Aber von dem physikalischen Aspekt war das sehr neu. Mhm.
Und wie zufrieden bist du mit dem Studiengang? Weil ich frage aus einer ganz anderen Sicht. Den gab es natürlich noch nicht, als ich studiert habe, aber ich hatte viele Bachelor- und Masterstudierende bei mir, die Nanoengineering studiert haben und ich fand die extrem gut ausgebildet und die haben mir viel Freude im Labor gemacht.
Ja, er hat seine Vorteile, hat aber auch starke Nachteile. Also das Fachliche war super breit aufgestellt, aber auch immer noch sehr zielführend. Man hatte immer vor Augen, warum man das Ganze macht. Er war aber auch sehr, sehr zeitintensiv, wenn ich das vergleiche mit anderen physikorientierten Studiengängen.
Ah, okay.
Ist er doch deutlich, also wir reden hier so von 8 Klausuren bis 9 Klausuren im Semester. Das war schon sehr happig
immer. Okay.
Hätte ich mir ja auch nicht denken lassen, Nicolas, dass wir hier noch diesen SFB-Podcast aufnehmen und du als Physiker in der Minderheit bist. Also jetzt haben wir hier einmal Biologe, einmal Nanoengineering und einen Physiker.
Ja, aber da sieht man, dass Leute aus verschiedenen Fachrichtungen am besten zusammenkommen sollten, wenn es um komplexe Fragestellungen geht. Also finde ich toll. Du hast gerade gesagt, du hast so eine kleine Nische für dich gefunden und das klang mir fast ein bisschen zu bescheiden, weil ihr habt ja wirklich ein Alleinstellungsmerkmal im SFB. Und das ist auch für mich immer so ein bisschen das Ordnungssystem, wenn ich mir den SFB angucke und die einzelnen Arbeitsgruppen da drin, frage ich mich immer, okay, womit regen die an? Womit lesen die aus? Da kriegt man, welche Materialien schauen sie sich an? Und damit kann man schon mal so ein bisschen eine Grundordnung reinbekommen. Und gerade bei dieser Fragestellung, womit regt ihr an, steht ihr ja wirklich völlig alleine da.
Ganz genau. Ja, während die meisten Experimente, die hier gemacht werden, immer mit ein Laser regt irgendwas an und ein Laser fragt etwas ab, machen wir den kleinen Umweg, dass wir mit dem Laser zunächst Ionen erzeugen und mit denen dann als Pump-Experiment, als Anregerexperiment anfangen. Und damit sind wir alleinstehend und aber auch die langsamsten. Im Verhältnis zu den restlichen Leuten bei uns sind wir die Schnecken. Alles arbeitet in Femtosekunden und unsere Ionen sind sehr langsam.
Ja, da müssen wir aber gleich nochmal drüber sprechen, was bei euch langsam heißt. Das finde ich auch eine starke Untertreibung, aber da können wir gleich nochmal drauf kommen. Ja.
Aber dann habt ihr einen der schnellsten Laser und macht trotzdem die langsamsten Experimente damit.
Zumindest im SFB.
Weltweit sind wir immer noch die schnellsten.
So, das wollen wir hören in diesem Podcast. Genau, also ja, das ist interessant. Also ihr regt, also Ionen muss man natürlich nochmal klären. Ne? Was ist der Unterschied zwischen Ionen und Lasern? Also für die Leute, die sich in der Physik nicht so gut auskennen, was ist da der fundamentale Unterschied?
Die Ionen haben eine Masse, eine riesige Masse, eine unglaublich schwere Masse. und bewegen sich dementsprechend auch deutlich langsamer und haben auch eine Trägheit.
Damit schießt ihr auf Gegenstände, auf Materialien und schaut euch dann an, wie sich die Materialien dann ändern durch diesen Energieeintrag oder durch den Impulseintrag.
Genau. Ionen werden sehr häufig benutzt zum Sputtern zum Beispiel, also zum Abtragen von Oberflächen, zum Reinigen. Ist auch eine sehr gute Methode, um Materialien zu erforschen, welche Bestandteile sind da überhaupt drin oder auch zum Beispiel, welche Moleküle habe ich jetzt, um den biologischen Ansatz wieder zu finden, welche Moleküle sind da drin, wie sind die vielleicht miteinander verbunden, und um diese aus der Oberfläche irgendwie rauszukriegen, zu analysieren, benutzt man dann das sogenannte TOF-SIMS, Time of Flight, Secondary Ion, Mass Spectrometry. Und ist in vielen Fachbereichen eine sehr wichtige Sache. Und eben durch die große Masse mit dem Impulsübertrag kann man die Teilchen daraus lösen und vor allem auch teilweise, ohne sie zu zerlegen bei den Molekülen, sondern dass man feste zusammenhängende Moleküle raus aus der Oberfläche lösen kann und diese dann zu analysieren. Und bisher, Forschungsstand aktuell, wissen wir, was wir draufschießen, dann kriegen wir das und das raus. Aber was in diesem Zwischenbereich passiert, davon haben wir noch sehr wenig Ahnung. Da gibt es nur theoretische Arbeiten zu und hoffentlich wir bald die ersten experimentellen Zugänge dazu.
Wahnsinn. Die Frage habe ich mir tatsächlich selber gestellt. Ne? Als ich da deine Präsentation bei unserem letzten Projekttreffen gesehen habe, habe ich mich genau das gefragt. Also ich meine, wie du gesagt hast, ne, diese Ionen werden halt schon vielfach eingesetzt. Aber es ist eben dieser Moment des Übertrags von Energie, Nicht-Gleichgewichtszustand erzeugt wird, den wir noch viel zu wenig verstehen und wo ihr hoffentlich ein bisschen Klarheit reinbringt. Also die technische Anwendung ist ja nicht, ist häufig bei unserem SFB nicht direkt zu sehen, weil es halt knallharte Grundlagenforschung ist. Aber du würdest schon sagen, dass da schon Anknüpfungspunkte zumindest sind.
Ja, auf jeden Fall. Zum Beispiel auch beim Ionenstrahlätzen, eine Technik, die sehr häufig verwendet wird in der Halbleitertechnologie. Auch hier wäre das fundamentale Wissen mal zu haben, was da eigentlich im Festkörper wirklich passiert, ohne zu sagen, okay, ich hau das rein, also kriege ich das raus. Aber warum? Vielleicht gibt das zusätzliche Stellschrauben, vielleicht auch nicht. Das ist ja das Schöne an Grundlagenforschung, wir wissen es nicht. Aber es wird schon Interessierte geben daran auf jeden Fall.
So vom Aufbau her, wie kann ich mir das vorstellen? Also die Ionen, das heißt, da habt ihr ein Gas, das ionisiert ihr oder was passiert da?
Also wir haben eine Ultrahochvakuumkammer und in der füllen wir ein ganz klein bisschen Neongas und dann fokussieren wir einen Laser auf einen 10 Mikrometer großen Spot und dann haben wir sehr, sehr hohe Energiedichten und sehr starke Felder und die führen dazu, dass wir das Gas ionisieren können. Und wir können bei unserem jetzigen Stand momentan Neon 1 Plus und 2 Plus erzeugen und wir machen das nicht einfach nur im leeren Raum, sondern wir machen das zwischen zwei Elektroden, wie so eine Art Plattenkondensator, und legen ein elektrisches Feld an und mit dem können wir dann die erzeugten Ionen irgendwohin schießen. Und in der untersten Elektrode haben wir ein kleines Loch, das ist 80 Mikrometer groß und durch das beschleunigen wir die Ionen durch. Und das trifft dann auf ein mögliches Target. Momentan schießen wir noch direkt auf einen Detektor drauf, der uns dann erstmal vermessen sollte, wie kurz sind unsere Ionenpulse, die wir dadurch erzeugen. Weil der Laser ist nur für ein paar Femtosekunden, ich glaube es waren 50 Femtosekunden wirklich aktiv. In dieser Zeit werden die Ionen erzeugt und fangen da an, sich zu bewegen auf das Target.
Okay, ich muss einmal kurz dazwischen gehen. Ionen heißt, ihr koppelt quasi so viel Energie in das Gas ein, dass ihr den Atomen, Neon hat es gesagt, ne? Neongas, dass du denen die Elektronen entreißt. Ne? Die verlieren mindestens ein Elektron, aber du hast gesagt ein oder zwei Elektronen. Das war das, was du gesagt hast, einfach oder zweifach geladene Ionen. Und der Riesenvorteil ist dann, haben dann eine elektrische Ladung, nämlich die sind positiv geladen und dadurch könnt ihr die beschleunigen in die Richtung, in die ihr sie haben wollt, im elektrischen Feld.
Ganz genau.
Und also ich muss mal einen Schritt zurückgehen, weil mich halt interessiert, kann man in den Laden gehen und so eine Ionenquelle kaufen? Habt ihr die gekauft oder habt ihr die gebaut?
Ja, die ist komplett selbst gebaut, die ist auch gewachsen im Laufe der Zeit, weil wir an Probleme nicht vorher denken konnten. Ne? Deins zum Beispiel, wie müssen denn diese kleinen Plattenkondensatoren überhaupt orientiert sein? Was wir wussten ist, die muss sehr klein sein. Mhm. Wir brauchen minimalsten Abstände, die möglich sind, damit wir die Wegstrecken, die die Ionen fliegen müssen, so kurz wie möglich halten, weil je länger sie fliegen, umso mehr werden die sich verbreitern, zeitlich gesehen, die Pulse. Und deswegen müssten wir das selber zusammenbauen und am Ende sind wir jetzt zu zwei einzelnen Elektroden gekommen, die sich unabhängig voneinander bewegen können im Vakuum. Und die sind dann im Arbeitsbetrieb nur von wenigen Millimetern voneinander getrennt.
Also das heißt, ich könnte eine Ionenquelle kaufen, aber die würde mir nie scharfe Pulse geben, sondern das sind dann halt so Dauerquellen, wo ständig irgendwelche Ionen rausgeflogen kommen, vermutlich.
Es gibt, glaube ich, auch gepulste, aber niemals in dieser Größenordnung, ja, dass die zeitlich so präzise dort ankommen werden und vor allem auch nicht mit der gleichen Energie. Das kommt auch noch hinzu. Es gibt, wenn ich mich nicht irre, Möglichkeiten, eine Ionenquelle zu haben, die dir sehr scharfe, kurzzeitige Pulse gibt. Allerdings hast du dann eine sehr große Streuung in der Energie. Das heißt, du hast entweder ein Ion mit 1 KeV-Bewegungsenergie oder mit einem MeV. Also je kürzer deine zeitlichen Pulse sind, umso größer wird die Energie und Schärfe der meisten Ionenquellen.
Und diese Unschärfe, die kriegst du ja auch dadurch in den Griff, dass die Abstände sehr gering sind. Das heißt, es gibt keine große Differenz in der Beschleunigung der Teilchen. Oder wodurch kommt die Energie zustande, eurer Ionen?
Ja, genau, durch die Beschleunigungsspannung, ja, die Ionen dann haben. Genau.
Und weil das gerade auch schon angeklungen ist, ihr braucht auch einen sehr, sehr kurzen Laserpuls. Ja, weil natürlich, wenn du lange ins Gas reinschießt mit deinem Laser, dann hast du halt auch einen sehr zeitlich langen Puls. Ionen, das willst du halt auch nicht haben.
Und deine Energie geht hier flöten.
Ja, genau.
Also die Leistungsdichte, die wir brauchen in dem Moment zur Ionisation, um diesen Feldeffekt, dass wir Ionen dort rausreißen. Also wir machen nicht normale Photoionisation. Wir reißen wirklich das Elektron, das tunnelt aus dem inneren Core raus, aufgrund der hohen Feldstärken. Und die kann man nur erreichen, indem man das zeitlich so komprimiert.
Ah, wow, okay. Kaufen konnte man nicht, man musste bauen und ihr habt wirklich bei null angefangen. Das Labor war leer, als SFB gestartet ist. Also ihr musstet halt wirklich experimentell, also ihr werdet euch sicherlich vorher Dinge überlegt haben, aber im Prinzip hat man da angefangen mit einer Vakuumanlage und angefangen, die Sachen zusammenzuschrauben.
Genau, ich glaube, den Laser gab es schon.
Okay. Immerhin.
Aber das heißt, dann geht die erste Doktorarbeit schon mehr oder weniger in den Aufbau einfach.
Die ist komplett da reingegangen, ja.
Ja, auch faszinierend immer, wie komplex diese Anlagen sind und wie viel Zeit das eben in Anspruch nimmt, da zu einem Ergebnis zu kommen. Ja. Was ich mich da immer frage, du hast ja gesagt, das sind jetzt die Ionen und die werden von der Elektrode angezogen. Jetzt will man aber ja nicht, dass die in der Elektrode einschlagen, sondern man hat noch den Detektor. Heißt das, die Elektrode liegt letztlich unter dem Detektor oder wird die wieder ausgeschaltet oder wie funktioniert das?
Da ist ein ganz kleines Loch drin und wir beschleunigen also momentan ist unser Ionisationsvolumen kleiner als das Loch, weil wir so stark runter fokussieren.
Oh, wow.
Und dann bewegen wir den Fokus überhalb des Loches. Und alles, was wir dann da ionisiert, wird dann entlang des elektrischen Feldes Richtung des Lochs beschleunigt und kann dann da extrahiert werden. Und dann drunter liegt der Detektor.
Und es wird im Prinzip so sehr beschleunigt in die Richtung, dass es dann am Ende noch weiter fliegt an der Elektrode vorbei. So kann ich mir das dann vorstellen. Okay.
Ja. Ja, du hast gerade den Nebensatz gesagt, im Moment fokussieren wir direkt über der Blende. Ist halt ein Konzept, wo darüber nachgedacht wird, das zu ändern? Also, dass man die Anregungszone erhöht oder die Blende noch kleiner macht?
Wir überlegen, die Blenden vielleicht mal größer zu machen. Okay. Kommen wir vielleicht dann später nochmal zu, was man damit noch machen könnte. aber nur zum Erzeugung von diesen kurzen Ionenpulsen ist das der erste Schritt, dass man das klein hat, dass man eine kürzere Anregung hat, also darin, dass die Ionen in kürzerer Zeit erzeugt werden, als wir am Ende die Pulse haben werden brauchen würden. Und die elektrischen Felder, dass die halbwegs homogen sind.
Und du bist da so drüber hinweggegangen und hast gesagt, ja gut, Femtosekunden Laser langsam, wenn ich dich richtig verstanden habe. Also zumindest im Vergleich zu Pikosekunden, die man ja auch mit Lasern schon erreichen kann, glaube ich. Ne? Aber Femtosekunden sind halt immer noch irrsinnig schnell. Ne?
Genau.
Also da sind wir bei 10 hoch minus 15, glaube ich, genau. Sekunden. Das ist ja jetzt nichts, was irgendwie eine Relevanz hätte in meinem Leben jetzt, sage ich jetzt mal so. Aber im Labor natürlich schon, aber das ist ja schon enorm schnell. Ne? Also da sind wir ja im Bereich von wenigen, also Licht schwingt in diesen Zeitabständen, kann man sagen. Ne? Also das muss man sich mal vorstellen. Also die Lichtwelle an sich, die schwingt halt ein paar Mal in diesem Bereich der Femtosekunden. Das ist schon außerhalb dessen, was wir so normalerweise wahrnehmen. Ja.
Ich nehme da immer gern das, wenn man das Vorzeichen umdreht, das Universum bis zum jetzigen Zeitpunkt hat 10 Uhr 15 Sekunden sind vergangen.
Oh, Wahnsinn, okay, das ist ein geiler Vergleich. Okay, das ist natürlich hart, ja. Schön, okay, das Wahnsinn, in welche Bereiche wir technisch vorgedrungen sind, krass. Ja. Okay, das heißt jetzt nach einigen Jahren habt ihr eine Ionenquelle gebaut, wo ihr wisst, dass die Pulse relativ kurz sind und energetisch auch schmal. Und das ist dann eigentlich nur euer Werkzeug, ne?
Genau.
Und dieses Werkzeug bringt ihr jetzt zum Einsatz.
Genau. Aber das, sagen wir es mal so, das ist jetzt nur der erste Schritt. Das war das Erste, was gemacht wurde. Dass man überhaupt erstmal guckt, funktioniert dieses, wir nennen das Buncher, der Ionenbuncher, funktioniert das System so. Und wenn man das einfach mit dem Neongas, was man so in die Kammer reinfüllt, macht, dann erreicht man so um die 100 bis 70 Pikosekunden kurze Ionenpulse. Das ist schon immer noch ein Weltrekord. Will man gar nicht kleinreden. Aber was wir uns anschauen wollen, der Impulsübertrag, alles, was in diesem Festkörper passiert, passiert leider in niedrigen Pikosekunden bis Femtosekundenbereich. Das heißt, das war noch zu schlecht. Das hätte also jetzt, ist nicht zielführend genug. Deswegen sind wir noch den Schritt gegangen, dass wir das Gas jetzt kühlen. Weil mit dem gekühlten Gas ist es dann möglich, dass wir momentan bei 7,7 Pikosekunden angekommen sind.
Was heißt gekühltes Gas? Nicht Kühlschrank vermutlich.
Nee, wir sprechen hier von einem sogenannten geometrisch gekühltem Gas. Also es ist nicht in alle Bewegungsrichtungen oder in alle Achsen gleichmäßig gekühlt, was wir machen. Man kennt das vielleicht, so, das ist so ganz grob das Prinzip von einer Deo-Flasche. Wenn man sich die so direkt unterm Arm hält, das wird kalt. Und so ungefähr machen wir das auch. Wir sprühen mit einer Supersonic-Düse in das Vakuum rein und erzeugen dann ein Supersonic-Gasbeam. Und diesen fehlen wir durch ganz kleine Lochblenden durch. Mhm. Und zwar drei Stück, die jeweils nur einen Millimeter breit sind. Und was wir dann machen, dass wir alle Gasteilchen abschneiden, die sich nicht entlang dieser Achse bewegen. Das heißt, je weiter man diese Lochblende immer wegsetzt, umso mehr hast du die Teilchen abgeschieden, die nur ganz leicht davon abdivergieren. Und so hast du dann in dem letzten Schritt, also wir haben, der Gasstrahl ist dann knapp 1,5 Meter lang und erreicht dann unser Buncher und wird dann dort mit dem Laser getroffen. Und das führt dann dazu, dass entlang der Extraktionsrichtung, die Ionen dann fliegen werden, die Gasteilchen gar keine Bewegungsgeschwindigkeit mehr haben.
Und damit keine Temperatur eigentlich, aber in Wirklichkeit in die andere Richtung, in die Richtung, wo du gesprüht hast, da haben sie natürlich immer noch eine Temperatur. Genau. Okay.
Da muss ich auch wieder zugeben, das ist das erste Mal, dass ich davon höre, dass man in verschiedene Richtungen verschiedene Temperaturen hat.
Weil du dein Bier abends auch gerne in alle Richtungen gekühlt hast.
Ne? Ja, richtig.
Das ist natürlich fantastisch, ja. In dem Zusammenhang nochmal, ihr benutzt Neongas, ne? Warum eigentlich genau. Neon? Könnte das auch Argon sein oder Sauerstoff oder Stickstoff?
Ja, wir haben Argon probiert. Mhm. Irgendwie ist uns dabei ein bisschen was abhanden gekommen, und zwar, dass Argon sehr gerne in Argon-Clustern ganz benutzt wird. Also, dass wir mit sehr viele Ionenquellen arbeiten, dann mit Argon-Clustern, da kühlst du die nämlich auch einfach runter und dann hast du einen dicken Argon-Cluster. Mhm. Und natürlich, wenn man das dann runterkühlt, so wie wir das machen, hast du natürlich auch nur Argon-Cluster und im Moment der Ionisation zerstrahlen die dir dann.
Ah, okay.
Und dann hast du keine scharfe Energie mehr, keine scharfe Zeitauflösung, deswegen war Argon nicht möglich. Neon ist das leichtere davon, dadurch können wir leider nicht so hohe Ionisations Variation haben, weil dann die Energien, die man braucht, um jetzt ein 4, 5, 6 plus Neon zu erzeugen, außerhalb unserer Reichweite ist. Aber das war das, was dann als erstes uns einfiel, was wir benutzen können.
Jetzt hattest du gerade schon gesagt, 4, 5, 6 plus Neon. Und jetzt seid ihr bei plus 2. Also warum will man da noch so viel mehr und was ist die Schwierigkeit dabei auf dem Weg dahin?
Man bräuchte einen stärkeren Laser. We need bigger guns, ist so ein Standardspruch bei Laserleuten. aber höhere Ladungszustände werden auch unterschiedlich dann vielleicht mit der Oberfläche interagieren. Da kann man bestimmt auch noch tolle Physik dran machen. Leider, wir können jetzt nur mit den einfachen, den zweifach geladenen erstmal die ersten Experimente starten.
Okay, das heißt, wir haben jetzt diesen Ionenstrahl, ne, den wir erstmal, also der sehr scharfen, also energetisch sehr, sehr definiert ist. Und damit geht ihr jetzt auf Oberflächen. Aber damit regen wir jetzt erstmal nur an. Ne? Und dann wollt ihr euch noch anschauen, was eigentlich in dem Material oder in dem Probenkörper passiert.
Genau.
Wie geht das? Also wir Pump Probe haben wir mal diskutiert schon mal für den Podcast. Anregungen immer periodisch mit einem Auslesepuls. Und dieser Auslesepuls, den können wir verschieben und damit können wir zeitliche Verläufe darstellen. Wie sieht das dann bei euch aus? Also wie lest ihr die Informationen dann aus oder das Nicht-Gleichgewicht, was ihr erzeugt habt?
Durch den Aufschlag von dem, vielleicht fangen wir anders an. Als Probensystem müssen wir irgendwas in Transmission messen können, weil unser Detektor momentan, so wie es aufgebaut ist, halt unterhalb der Probe liegen muss und entlang der Extraktionsachse der Ionen.
Okay, das heißt, die Ionen strahlen durch irgendwas durch.
Genau.
Und ihr guckt von hinten euch die Ionen an.
Ja, das vielleicht. Unsere erste Idee ist, dass wir uns Elektronen angucken wollen. Und zwar Elektronen aus Graphen. Graphen, wenn man es jetzt noch nicht kann, ist ja, kennt es ja dieses super tolle zweidimensionale Kohlenstoffsystem. Und das ist überraschenderweise auch sehr, sehr stabil. Obwohl es nur eine Atomlage dick ist, können wir damit Löcher. Wir haben dann kleine Lochgitter, die haben 150 Mikrometer Durchmesser und darüber spannen wir Graphen. Und da schießen wir dann die Ionen drauf und dann gucken wir uns auf der Rückseite an, was dann passiert. Durch den Aufschlag von dem Ion erwarten wir, dass wir das elektronische System anregen und zwar zu so einem Maß, dass wir mit dem zweiten Abfragelaser Elektronen rauslösen können. Und damit könnte man als ersten Schritt, das ist jetzt so, was meine Aufgabe sein wird, vielleicht dann diese Abklingzeiten, wie lange ist diese elektrische Anregung denn im Graphen überhaupt drin, sich anschauen, indem man dann den zeitlichen Abstand des Abfragelasers durchfährt.
Durch den Abfragelaser regt ihr dann die Elektronen an, die ihr dann.
Die lösen wir dann aus. Die sind vorher angeregt durch das Ion.
Ja.
Aber noch nicht so weit, dass sie eigenständig den Körper verlassen können.
Ja.
Und erst durch den Abfragelaser gibt man zusätzliche Systeme rein, zusätzliche Energie in das System, um dann die Elektronen auszulösen.
Und dann macht ihr den Abstand des Abfragelasers, vergrößert ihr, verkleinert ihr. Und je nachdem, wie angeregt das System durchs Ion dann noch ist, siehst du mal mehr, mal weniger Elektronen oder die ändern sich energetisch wahrscheinlich auch.
Ganz genau.
Und wie sieht die Wechselwirkung des Ions mit dem Graphen aus? Ich könnte mir vorstellen, das fliegt meistens auch einfach durch, ohne irgendwas zu machen.
Wahrscheinlich wird es so sein. Also wenn man so nach so einem Rutherford-Experiment passiert da eigentlich fast gar nichts. man muss natürlich auch wieder die Energien, die man dabei benutzt, im Kopf behalten. Wir arbeiten im Kiloelektronenvolt-Bereich. Mhm. Da verhalten sich diese Ionen- und Festkörperwechselwirkung anders als im MeV-Bereich. Hier im niedrigen Kilo-Evolt-Bereich haben wir Stoßkaskaden.
Okay.
Wohingegen beim MeV du ein Channeling hast, dass die wirklich da einfach durchfliegen und das elektronische System anregen, ohne wirklich mit den Kernen zu interagieren.
Okay.
Stoßkaskaden, da fällt mir wieder ein Stichwort ein, was ich mir aufgeschrieben hatte bei deinem Vortrag, dass du da auch von so einem Schneeball- oder Lawinensystem gesprochen hast, dass da aus einem Ion mehrere Ionen entstehen. Ist das das oder ist das noch was anderes gewesen?
Nee, ich glaube, das ist der Detektor, von dem du da sprichst.
Okay.
Unser Detektor ist ein Multi-Channel-Plate. Mhm. Und kann man es am besten wörtlich mit Bildern allein. das sind kleine Kanäle, die auf einem recht hohen elektronischen Potenzial liegen. Und wenn jetzt ein Ion auf diese Oberfläche drauf fällt, wird das ein, zwei Elektronen auslösen. Und die werden dann innerhalb dieses Channels auf die andere Seite treffen, dort ebenfalls wieder ein, zwei Elektronen auslösen. Und so hast du dann eine Kaskade von Elektronen. Und diese ermöglichen dir dann einzelne Ionen überhaupt zu detektieren in einem messbaren Strom am Ende.
Ah, okay.
Also ja auch eine Frage, wie man eigentlich so ein, zwei einzelne Ionen überhaupt nachweisen möchte. Mhm. Und dafür sind diese Multi-Channel-Plates sehr gut.
Ja. Und ich hatte auch mal am Rasterelektronenmikroskop gesessen und bei den biologischen Proben war halt immer klar, mit dem Elektronenstrahl geht die Probe auch kaputt. Verbraucht sich auch euer Detektor? Also nimmt der auch Schaden durch Ionen, die da auftreffen?
Ich glaube, bei den Mengen nein. Ja. Nicht, dass das wirklich wichtig ist. Und überraschenderweise haben wir die Tests auch eben, weil das eine interessante Frage war für das Graphen. Wie lange hält das überhaupt aus? Das würde bei den niedrigen Ionen, die wir da überhaupt drauf schießen, wir sprechen hier so von maximal 20 bis 30 Ionen pro Puls, er würde wahrscheinlich über ein Jahr lang halten. Also ist recht stabil dafür.
Bei Graphen muss ich auch immer an die Geschichte denken, wie Graphen zum ersten Mal gemacht wurde. Oder im Prinzip, wer den Podcast hört, kann sich zu Hause hinsetzen und ein bisschen Graphen machen. Also die Theorie, die Idee ist ja relativ leicht, dass man eben Graphit, Bleistift auf Papier zeichnet, dann mit Tesafilm drauf geht, eine Lage runternimmt und dann wieder mit Tesafilm auf den Tesafilm, wo schon Graphit drauf ist, drauf geht und das im Prinzip eine ganze Weile macht, bis man eben nur noch eine einzige zweidimensionale Lage von dem Kohlenstoff hat. Ich vermute, du machst dein Graphen aber nicht so, oder?
Nein, dann würde ich, glaube ich, noch in 10 Jahren hier an meiner Arbeit sitzen. Das ist einer der besten Verfahren, wie man sauberes Graphen herstellen kann, weil die Oberflächenphysik ist damit groß geworden, damals, dass man einen Kristall genommen hat, den im Vakuum gebrochen hat und du hast eine super saubere Oberfläche. Sauberer geht's nicht. Und das Gleiche machen wir ja hier bei dem Tesafilm ja auch. Das hat nie Tesafilm gesehen, sondern das hat vorher noch die Oberseite von dem anderen Graphit gesehen. Aber ich kann da gar nicht drüber kontrollieren, wie groß sind die. Ich kann nicht kontrollieren, wo die am Ende landen. Dann gibt es manche Manipulationstechniken, wie man die dann von einem Substrat noch woanders hin bewegt. Aber dann, wir reden hier so von 20, 30 Mikrometer, ist schon, dann, wenn wir sowas finden, ist schon eine Goldmine. Deswegen gehen wir auf industriell gewachsenes Graphen über. Das ist das sogenannte Chemical Vapor Deposition hergestellte Graphen. Aus dem großen Rohrofen wird Methan auf eine Kupferoberfläche geleitet, bei knapp 1000 Grad. Dann zersetzt sich das Methan, das Wasserstoff wird abgetragen und an der Oberfläche von dem Kupfer sammelt sich dann der Kohlenstoff und bildet dann eine Monolage aus Graphen. Und das können wir dann benutzen, um das irgendwo drauf zu transferieren. Wie wir das dann machen, ist, dass wir das Kupfer wegätzen und an der Wasseroberfläche oder an der Ätzoberfläche bleibt dann das Graphen schwimmen. Das ist dann wirklich wie ein kleines Schiffchen, was dann da auf der Wasseroberfläche liegen bleibt. Und das fange ich dann mit dem Lochgitter auf.
Darf ich nochmal fragen, du hattest gerade gesagt, also ihr wisst, ihr habt 20 Ionen pro Puls ungefähr und ihr habt dieses Graphen auf eurem Gitter liegend, was ihr beschießt. Und du hast gesagt, also bei den Pulsen hält das Graphen ein Jahr oder so. Mhm. Wie kann man sowas abschätzen?
Wir haben geguckt, welche Anzahl an Ionen wir brauchen, damit es kaputt geht.
Welche Anzahl an Ionen?
Ja, also wir haben da einfach mit einem gewissen, mit einer gewissen Anzahl draufgeschossen und uns das immer vorher nachher angeguckt, so lange, bis es dann irgendwann kaputt war. Mhm. Und dann hast du eine maximale Dosis, die du draufschießen darfst.
Woran merkt man, dass es kaputt ist?
Ja, da ist ein Loch.
Okay, aber wie guckt man sich das an? Also wir reden hier von einem atomaren Gitter. Also ihr guckt da ernsthaft atomar dann drauf und seht, oh, da fehlt jetzt ein Ion.
Nee, wir gucken uns das im Mikroskop an, dass das wirklich gerissen ist. Es gibt auch eine andere Möglichkeit, dass wir uns das zum Beispiel im Raman angucken, also Raman-Spektroskopie dran machen. Da gibt es dann eine gewisse Mode, die heißt die D-Mode. Die ist für Graphen ein sehr guter Indikator. Wenn die nicht da ist, hast du keine Defekte, dann hast du ein sehr gutes Graphen und je mehr du es bestrahlst, umso größer wird dieser D-Peak.
Okay. Okay, und da könnt ihr dann abschätzen, wie lange das eurem Experiment standhält. Ja.
Genau.
Okay, das heißt, wir haben ein Experiment und ihr seid jetzt einige Zeit schon damit beschäftigt, da drauf zu schießen und schaut euch die den Energieeintrag an quasi, weil ihr euch die Elektronen anschaut, die ausgelöst werden.
Das wollen wir machen.
Das wollt ihr machen? Also das dass die Experimente laufen jetzt quasi. Genau. Gibt es schon irgendwelche Erkenntnisse?
Also bisher, die meiste Zeit meiner Arbeit habe ich jetzt bisher damit verbracht, den Puls dahin zu kriegen, dass wir überhaupt diese niedrigen Pikosekunden erreichen, dass wir die Ionen, weil es war nicht nur einfach das mach mal kühlen und dann funktioniert das. Wir hatten ein sehr großes Problem damit überhaupt auszulesen, wie kurz sind unsere Ionenpulse. Die Elektronik dafür war tatsächlich schwieriger.
Zu langsam, oder?
Ja, und fehlerbehaftet. Okay. Also wir haben Ewigkeiten 135 Pikosekunden gemessen, ganz egal, was wir damit angestellt haben. Und ist nur durch einen lustigen Zufall entstanden, dass ich das überhaupt rausgefunden habe, weil ich habe optimiert den Winkel, wie die genau auseinander stehen und wir haben Energien durchgefahren und haben andere Konzepte, vielleicht noch näher müssen wir das Ganze zusammenfahren. Mhm. Und es waren immer 135 Pikosekunden. Du konntest dran machen, was du wolltest.
Immerhin ist der Fehlerbalken dann klein.
Ja. und ist dann nur durch einen lustigen Zufall entstanden, weil ich habe bei dem Abfragelaser, der muss ja zeitlich versetzt sein. Und zwar ja so, dass das Ion gerade die Oberfläche erreicht hat. Was meint ihr, wie lange fliegt so ein Ion diese 3 mm Flugstrecke?
Ja, du hast gesagt, die sind abgekühlt und damit haben die nicht viel Energie, ne? Aber ich habe keine.
Aber dann werden die ja beschleunigt auf, sagen wir mal, 3 kV.
Ah ja, okay. Stimmt. Puh. Ich traue mir nicht zu.
Die fliegen 60 Nanosekunden.
Okay.
Und also wir erzeugen was im. Mit 50 Femtosekunden ist der Laser. Und dann fliegen die 60 Nanosekunden.
Das ist dann ewig im Vergleich, ne?
Ja, fürchterlich ewig. Und aber bleiben in dieser Zeit trotzdem auf 7,7 Pikosekunden stabil beieinander. Mhm. Finde ich, ist das wenn man ist das leistet. Einmal alle Zeitdomänen einmal durch. So, aber jetzt muss ich ja meinen Abfragelaser ja 60 Nanosekunden wieder verzögern, damit der gleichzeitig mit den Ionen ungefähr auftrifft. Und da braucht man eine ordentliche Wegstrecke, wenn man das jetzt nicht irgendwie über Glasfaserkabel machen möchte. Die müssen auch eine gewisse Länge haben, aber wir machen das, weil wir da die Pulslänge verlieren und weil wir auch viel zu hohe Intensitäten dafür haben. Machen wir das, dass wir das optisch den Abfragelaser einsperren. Wir haben zwei fast parallel zueinander stehende Spiegel und dazwischen läuft der Laser seine 5, 6, 7 Umläufe und bevor er dann überhaupt in die Kammer wieder gelassen wird. Und während ich das Ding aufgebaut habe, das habe ich so am Anfang von meiner Arbeit gemacht, wollte ich das dann mal auswerten, ne? Wie stabil ist das denn, wie stabil ist das über die Zeit und schließt da meine Messelektronik an, die ich vorher für die Ionen benutzt habe und auf einmal kriege ich 135 Pikosekunden raus. Da war ich stutzig. Ja. ja, und dadurch kam ich dann dazu, ach, unsere Elektronik ist eigentlich das Problem, habe dann mir ein sehr, sehr teures Oszilloskop besorgen können, um damit nachzuweisen, die bisherige Elektronik, die wir verwendet haben, die ist gar nicht ausreichend dafür, in diesen kurzen Zeitabstand.
Da will man doch wahrscheinlich einfach nur laut
Nee, ich war sehr glücklich.
Okay.
Ich war sehr glücklich, dass ich jetzt nicht mehr weiter irgendwelche Winkel auf 0,1 Grad genau einstellen muss, sondern okay. Einfach, ach so, ja gut.
Aber gut, musstest du nicht all die Optimierungen, musstest du die nicht nochmal machen dann? Weil du wolltest den Puls ja möglichst klein haben, hingst aber bei 135 Pikosekunden fest, obwohl du alles Mögliche versucht hast zu optimieren. Mhm. Und jetzt erst konntest du das eigentlich messen, dann musst du eigentlich nochmal anfangen, alles zu kalibrieren. Aber nur ein letztes Mal dann.
Genau, genau. Aber wir sehen keinen großen Unterschied mehr.
Mhm, okay.
Also es... Alles, was ich in dem Bereich abgespielt habe, war scheinbar gut.
Okay, ja, das
ist gut. Und wir sind auch jetzt an der nächsten Kante wieder angekommen. Und zwar ist jetzt unser Detektor zu schlecht. Rein physikalisch ist das Multi-Channel-Play zu schlecht.
Okay. Ja, und welche Lösung gibt es da? Oder begnügt man sich dann irgendwann damit?
Ich begnüge mich jetzt erstmal damit. aber man muss auf ein anderes Detektorsystem, zum Beispiel eine sogenannte Streaking-Kamera, übergehen.
Aber die würde man kaufen dann, die musst du nicht entwickeln, die gibt's.
Nee, die gibt's.
Ja, okay. Ja. Wahrscheinlich zu einem Heidengeld.
Ja, genau. Ich glaube, wir haben auch sogar noch eine zum Blockieren der Fakultät rumliegen.
Ja. Okay, aber das heißt, wenn ich dich jetzt wieder frage, was habt ihr denn jetzt schon gelernt oder was habt ihr gemessen, dann sagst du mir, vor allem sind wir jetzt erstmal messbereit und jetzt kommen eigentlich die, jetzt fängst du an zu ernten für deine Arbeit.
Genau.
Okay. Wie weit bist du eigentlich mit deiner Doktorarbeit? Nur so interessenhalber
mal. Also ich habe jetzt noch ein Jahr.
Für Messung und Schreiben.
Für Messen und Schreiben, genau.
Das wird sportlich, aber ich meine, selbst wenn du jetzt nichts messen würdest, wäre ja deine Arbeit nicht umsonst gewesen, sondern du hättest ein System aufgebaut oder mitgeholfen, es aufzubauen, was zukünftige Messungen ermöglichen würde. Ich ahne aber natürlich, dass du gerne auch noch ernten würdest.
Wenigstens ein Experiment und das um so ein Proof of Principle. Ja, man kann das machen, das ist möglich und welche Probensysteme dann auch immer man da sie einfallen lassen kann, die man da reinschmeißt, gerne überlegt euch dann.
Ja, habt ihr denn schon mal in der Pipeline sozusagen? Also du wirst mit Graphen arbeiten.
Genau.
Und gibt es da schon andere Systeme, wo ihr denkt, da gehen wir mal als nächstes hin? Mhm. Weitere zweidimensionale Systeme?
Ja, also das hexagonale Bornitrit ist auch sehr interessant. Oder also Magnesiumoxid ist, glaube ich, kein 2D-Material, aber das kann man auch sehr dünnflächig wachsen. Vielleicht wird es bei mir auch tatsächlich darauf hinauslaufen, weil Graphen sehr schnell elektronische Eigenschaften besitzt. Mhm. Dementsprechend auch die Anregung vielleicht viel zu schnell ist. Aber das Graphen können wir immer als, ich sag mal, Matratze nehmen, als Hängematte, auf dem wir andere Sachen aufbringen.
Okay.
Und das hexagonale Bornitrit ist, sieht genauso aus wie Graphen, man nennt es auch das weiße Graphen, und ist aber ein Isolator. Mhm. Und dementsprechend sind die elektrischen Anregungen ein bisschen langsamer und könnten dann, man kann das da einfach drauflegen. Mhm. Und dann könnten wir das benutzen dafür. Oder MOS2, also Molybdän-Disulfid, ist auch ein sehr guter Kandidat, wo man sich das mal anschauen kann, was da passiert, überhaupt elektronisch, wenn da so ein Ion drauf knallt.
Ist das denn das ist dann Grundlagenforschung, ne? Oder siehst du da auch schon irgendwie eine Anwendung, die dann rausfallen würde? Also wir lernen was darüber, wie Graphen elektronisch angeregt wird. Ist das für uns als Grundlagenwissen, klar, keine Frage, ist das wichtig, aber siehst du da schon irgendeine Perspektive, wo man sagt, okay, dafür könnten wir mal gebrauchen? Ich finde es nicht schlimm, also es ist ein Grundlagen SFB, ne? Ich finde es überhaupt nicht schlimm, aber es gibt ja so einen Schlagmensch, der denkt dann immer sofort weiter, ne? Und denkt so, okay, das, wenn wir das begriffen haben, dann könnte man vielleicht, aber siehst du erstmal nicht.
Ich glaube, dass es das gibt. Ich glaube, ich bin noch nicht bewandert genug, das zu wissen.
Ich bin da auch ganz schlecht drin. Also deswegen sage ich einen Schlag Mensch. Ne? Also ich bin auch immer jemand, der erstmal nur misst und sich dann freut, dass er was gelernt hat. Aber es gibt so einen ganz anderen Typ Mensch, der dann sofort denkt, da brauchen wir das. Aber da fehlt mir irgendwie der Überblick oder ich weiß nicht, woran es liegt.
Also ich kann mir immer vorstellen, dass es langzeittechnisch, wenn man herausfindet, wie man zum Beispiel das Ionenstrahlätzen wie man da noch Sachen optimieren kann für die Halbleitertechnik. Mm. Dadurch die Chips besser herstellen, kleinere Strukturen vielleicht sogar realisieren, wenn man mehr versteht, was da drin eigentlich vor sich geht und nicht nur Input und Output miteinander sich anschaut und vergleicht.
Ja.
Man muss ja schon irgendwo auch ein bestimmter Schlag Mensch sein, um in die Forschung zu gehen. Und man braucht in der Regel da eine sehr hohe Frustrationstoleranz. Du hättest dich ja wahrscheinlich, du hast dir am Anfang auch nicht vorgestellt, dass du so lange noch mit dem Aufbau und der Inbetriebnahme der Anlage beschäftigt wärst, oder?
Ach, schwierig. Doch.
Doch, okay.
Doch. Ja. Aber die ganzen kleinen, der kleinen Mist, der so unterwegs passiert, ne, dass man ein teures Oszilloskop sich anschafft und dann schließt man das an und dann misst man damit fröhlich 3 Monate und auf einmal ist das Ding aus. Kaputt. Warum? Weiß man nicht. Ne, diese Kleinigkeiten oder dass man sich mal irgendwo vermessen hat und ja, ich meine, am Ende ist man es fast immer selber schuld, aber viele Sachen kann man auch gar nicht. Oder dass mal die Uni gehackt wird und man für ein halbes Jahr nichts Neues bestellen kann.
Da war sowas.
Ja, es sind immer die ganzen Kleinigkeiten, die einen da aufhalten.
Und hast du die Anlage oft packen und aus dem Fenster werfen wollen oder ging's? Oder ist sie halt zu groß, um sie aus dem Fenster zu werfen?
Genau, sie ist zu groß, um aus dem Fenster zu werfen. Man möchte gerne einzelne Teile davon nehmen und rausschmeißen. Und es ist auch immer so, dass alles läuft jetzt, du möchtest messen, auf einmal geht ein Schrittmotor kaputt. ja, das ist der Laboralltag, da bin ich zum Glück von meinen Arbeiten im Bachelor und im Master schon ein bisschen gewohnt gewesen, dass Sachen halt kaputt gehen und man dann schnell eine Lösung finden muss, es einfach irgendwie zu reparieren.
Ja. Du hattest gerade gesagt, ja, das ist halt eigentlich Weltrekord, was ihr da gemacht habt. Ne? Das sind die kürzesten Ionenpulse, die je erzeugt wurden.
Zumindest monoenergetisch, ja.
Monoenergetisch. Weltrekord, ne? Denke ich an Guinness Buch der Rekorde. Kommt man mit sowas da rein oder habt ihr das jemals versucht?
Also wir haben jetzt gerade die Publikation, die sozusagen das ganze Prinzip einmal darstellt. Die ist gerade dabei, gereviewt zu werden und dann hoffentlich dann auch veröffentlicht. Und danach wollten wir das wirklich mal versuchen, sehr weil geil. Warum denn nicht?
Ja, also das.
Und ich meine, wir sind auch weit vor vielen Konkurrenten. Das muss man auch, also jetzt ohne da jetzt irgendwie Häme zu geben, aber das war eine gute Idee, die meine Professoren dafür hatten, weil bin ja nicht nur Marika, es ist auch noch der Herr Andreas Wucher, der schon in Rente ist jetzt, und Klaus Sokolowski-Tinten, die da die Ideen zusammengetragen haben. Und ich glaube, es gibt eine einzige Gruppe, die es schafft, momentan auf 700 Pikosekunden überhaupt Ionenpulse herzustellen im KIV-Bereich. Aber die meisten sind bei einer Nanosekunde.
Krass. Also sagst du uns gerade, ihr pulverisiert den Weltrekord von 700 Pikosekunden auf 7? Mhm. Also Faktor 100 mal eben.
Ja.
Abgefahren. Das, sage ich mal, im Sport erlebt man das nicht alle Tage.
Ja, nee, das war wirklich so ein großer Sprung, der da geschafft wurde, durch die wirklich gute Idee, wie man das Gas kühlt.
Und glaubt man das Ergebnis dann überhaupt sofort, zum Beispiel im Review-Prozess, oder wird da dann gesagt, naja, hör mal, 700 Pikosekunden, ihr wollt mir mit 7 ankommen, das glaubt euch kein Schwein.
Ja. Mal gucken. Bisher habe ich keine Widerworte gekriegt. Und auch der Alexander, der das aufgebaut hatte, seine Doktorarbeit wurde ja auch approved. Ja. Und man kann diskutieren, ob das den Namen, den man dem Ganzen gibt, ist das ein Ionenpuls wirklich, den wir da vermessen, weil wir uns immer nur angucken, wann kommt das erste Teilchen an. Und wenn du dann auf sehr wenig Teilchen gehst, dann kann man natürlich annehmen, dass die alle ungefähr dann auch zur gleichen Zeit ankommen. Wenn jetzt, warum auch immer, aber da muss es dann erstmal einen physikalischen Grund geben, dass da ein Ion irgendwie verschläft und 20 Nanosekunden später kommt. Warum sollte das passieren?
Okay, okay.
Aber da gibt es immer ein bisschen Diskussion, kann man das wirklich Puls nennen, wenn ihr da ja eigentlich nur ein, zwei Ionen immer nur vermisst?
Ja, also ich wäre mit meinen Fragen durch. Hast du schon eine Idee, wann du machst, wenn du hier fertig bist?
Nee.
Ist ja auch noch, hätte mich jetzt auch gewundert.
Ich habe auch nicht damit gerechnet, dass ich überhaupt einen Doktor mache. Oder es zumindest versuche, sagen wir es mal eher so. Und ich habe auch nicht damals gerechnet, dass ich Nano studiere. Ich wollte eigentlich Bio auf Lehramt machen. Ach, da kam ich aber nicht rein mit meinem schlechten Abiturzeugnis. Also bin ich dann in Nano gelandet und ja, wie so häufig im Leben, man rechnet nicht damit, was einem so entgegenkommt.
Wie lange hat die Doktorarbeit gedauert oder wird sie gedauert haben, wenn du jetzt wirklich in einem Jahr abgibst?
Also dann wären die 4 Jahre voll. Okay. Ich bin jetzt gerade im dritten Jahr.
Okay, aber 4 Jahre ist ja wirklich eine gute Zeit in dem Bereich.
Das ist ja das, was wir versuchen anzustreben. Ja. Ich versuche es auch, so gut es geht.
Ja, klar.
Aber neben deinem Interesse an Physik hast du ja auch Spaß an Wissensvermittlung und machst da auch noch so verschiedene Sachen, wenn ich mich recht entsinne, oder?
Zum Beispiel?
Zum Beispiel hast du uns letztes Jahr bei Freestyle Physics unterstützt. Also da warst du fotografisch vor Ort. Das war sehr, sehr gut. Aber du bist für mich auch immer so ein Ansprechpartner, wenn es um Laborführungen zum Beispiel geht, weil du da einfach sehr anschaulich und schön auf die Kinder oder Jugendlichen zugehen kannst und das eben bildhaft erklären kannst, was ihr macht.
Danke. Ja, ich versuche mich immer ein bisschen so gut es geht, dann irgendwie in die Perspektive von jemandem zu setzen, der keine Ahnung hat. Also ich mich selber. und wie ich mir da selber erklären würde. Manchmal klappt es, glaube ich, ganz gut. Ja.
Tja. Jo. Ich sehe klarer. Ich freue mich, dass wir so einen Weltrekord an der Uni Duisburg-Essen haben und dem SFB. Super interessant.
Ja, auf jeden Fall. Also vielen Dank, dass du da warst und dann stoßen wir hoffentlich irgendwann mal auf euren veröffentlichten Weltrekord auch an.
Stimmt.
Ja.
Super, gut. Danke dir.
Dankeschön, dass ich hier sein durfte.